Wortschatz, Andachten und Predigten zur Passionszeit. Mein Name ist Martin Bach, ich bin Pfarrer in Zweibrücken-Ixheim. Wenn in Gimmeldingen demnächst die Mandeln blühen, liebe Schwestern und Brüder, dann ist dieses an sich pittoreske Naturschauspiel dieses Mal mit einem außergewöhnlichen Problem verbunden. Denn leider musste das beliebte Mandelblütenfest, das bereits vor 87 Jahren zum ersten Mal gefeiert wurde, für 2021 abgesagt werden. Und zwar bereits im zweiten Jahr nacheinander. Schon 2020 konnte das Gimmeldinger Mandelblütenfest coronabedingt nicht stattfinden. Das hielt damals allerdings Scharen von Menschen wider alle Vernunft nicht davon ab, trotzdem in den Ort zu strömen. Und so forderte der Ort, ich könnte mir vorstellen, durchaus schweren Herzens, aber eben verantwortungsbewusst, über die Medien öffentlich dazu auf, in diesem Jahr Gimmeldingen fern zu bleiben, wenn die Mandeln blühen. Große Volksfeste zu feiern, das ist eben leider noch nicht wieder möglich. Viele werden das bedauern, denn, wie wohl jede Pfälzerin und jeder Pfälzer wissen dürfte, handelt es sich hier nicht nur um ein Fest zur Blüte der Mandelbäume, sondern gewissermaßen getarnt um das erste Weinfest im Jahreskalender in ganz Deutschland. Und die pfälzischen Weinfeste in den verschiedenen Orten entlang und neben der Weinstraße sind außerhalb von Corona-Zeiten mit ihrer in der Regel ausgelassenen Stimmung ja sehr beliebt. Sie ziehen von weit her Besucher an, die sich an den angebotenen Attraktionen, Musik und fröhlichen Weinliedern, den Speisen und vor allem natürlich an den angebotenen Getränken erfreuen. Eine Szene von einem Weinfest hören wir im Predigttext für den Sonntag Reminiscere, den zweiten Sonntag der Passionszeit. Das besagte Fest liegt allerdings zugegebenermaßen schon lange zurück und von seinem Ablauf wird gar nichts berichtet. Überliefert wurde aber ein Lied, das auf dem Weinfest eine gewisse Rolle gespielt hat, und zwar vom Propheten Jesaja im 5. Kapitel seines Buches in den Versen 1 bis 7. Detailliert wird in diesem Lied die liebe und mühevolle Arbeit beschrieben, mit der ein Winzer einen neuen Weinberg anlegt. Da muss Gestrüpp gerodet, der Boden umgegraben und dabei Steine entfernt werden. Anschließend gilt es, die geeignetsten Rebstöcke für das vorbereitete Terroir zu beschaffen und zu pflanzen. Schließlich errichtet der Winzer zum Schutz vor gefiederten und zweibeinigen Traubendieben sogar noch einen Wachturm und stellt eine Kelter auf, um gleich vor Ort mit der Weinbereitung beginnen zu können. Er unterzieht sich also jeder erdenklichen Mühe, um aus seinen neuen Reben eine möglichst ansprechende Weinqualität erzeugen zu können. Insgesamt unterscheidet sich die Arbeit in diesem antiken Weinberg, wie sie hier beschrieben wird, kaum von der heutigen. Allerdings, liebe Schwestern und Brüder, ist das Jesaja-Buch kein önologisches Kompendium, kein Lehrbuch von der Wissenschaft des Weinbaus. Es geht um etwas anderes. Das erschließt sich aber erst, wenn man weiß, dass im alten Israel Weinberg und Weinbauer symbolisch für eine junge Frau und einen jungen Mann stehen, die ernste Absichten miteinander hegen. Dieses Lied berichtet also von einem Bräutigam, der alles Erdenkliche für seine Braut tut, der sich redlich um sie bemüht. Vorgetragen wurde das Lied bei einem Weinfest, einem Erntefest. Wer schon einmal in der Pfalz oder auch in Rheinhessen einem solchen Fest um Erntedank herum, das den Dank für Gottes Gaben und eine ausgelassene Feierlaune miteinander verbindet, beiwohnen konnte, hat eine relativ gute Vorstellung von der Atmosphäre, die da vor rund 2800 Jahren in Jerusalem herrschte. Dort also stellt sich Jesaja mit seiner Glampfe an den Straßenrand und beginnt zu singen. Die vielleicht schon etwas weinseligen Festbesucher hören dem Sänger zu, der sein Lied von dem Liebespaar singt, von dem Mann, dem seine Braut so sehr am Herzen liegt und der für sie tut, was er kann. Vielleicht spekulieren die Zuhörer auch auf ein paar anzügliche Andeutungen im weiteren Verlauf des Liedtexts, aber schon die zweite Strophe verabreicht ihnen da eine kalte Dusche, denn sie bringt eine enttäuschende Wendung. Obwohl der Winzer sich alle Mühe gab, bringt der Weinberg nur mickrige, saure Trauben. Daraus kann man keinen guten Wein machen. Vergeblich war sie, die ganze Liebesmüh. Will sagen, die Braut hat dem Bräutigam den Rücken gekehrt, sich von ihm abgewandt, ihn sitzen lassen. Verletzt und zornig stellt der Winzer alle Pflegearbeiten ein, reißt sogar die Schutzanlagen nieder, die er zuvor aufgebaut hatte, und überlässt den Weinberg dem Tierfraß und dem Wuchern des Gestrüpps. Wieder als Liebeslied verstanden bedeutet das, der Bräutigam beendet die Beziehung zu seiner Braut hart und konsequent. Zwischen den ehemals Liebenden herrscht Funkstille. Bei einem Detail des Liedes mag das Publikum hellhörig geworden sein. Der Winzer kündigt an, damit der Weinberg verdorrt, den Wolken zu gebieten, das Regnen einzustellen. Das kann kein Winzer, das kann nur einer, Gott, der Schöpfer. Und damit ist die zweite Wendung, die das Lied dann nimmt, schon angedeutet. Gleich darauf gibt der Sänger das auch klar zu erkennen. Mit dem Winzer, dem Bräutigam in dem Lied, ist Gott gemeint. Und die anfangs geliebte Braut ist Gottes Volk. Spätestens da wird auch dem letzten Zuhörer klar geworden sein, dass hier keine Stimmungskanone eine Schunkelweise anstimmt. Statt einem fröhlichen Lachen zeigt sich Betroffenheit auf den Gesichtern. Die Angeheiterten sind plötzlich ziemlich ernüchtert. Jesaja, der Prophet, singt von Gottes Zorn, der sein Volk, sein wie eine Braut geliebtes Volk, treffen wird. Die Gründe dafür dürften Jesajas Publikum klar gewesen sein. Das Land hatte sich für relativ lange Zeit in einer Phase des Friedens und der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung befunden. Gott hatte gute Ernten wachsen lassen, es konnte etwas zur Seite gelegt werden, der Handel blühte, es wurden Vermögen gemacht und investiert. Aber es gab auch eine Kehrseite. So manche waren dadurch reich geworden, dass sie andere betrogen und übervorteilt hatten. Nicht alle profitierten vom Wirtschaftswachstum, es vertieften sich die Klüfte zwischen den Großgrundbesitzern und den Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Die Schere zwischen Arm und Reich klaffte immer weiter auseinander. Gewisse Parallelen zu unserer heutigen Situation, liebe Schwestern und Brüder, sind da kaum zu übersehen. Und Corona hat in den vergangenen 12 Monaten wie ein Brennglas gewirkt, das manches Sichtbare hat hervortreten lassen. Die Arbeitsbedingungen in einigen Branchen und Betrieben sind in den Fokus geraten. Die bedrückende Situation in den Flüchtlingsunterkünften wurde deutlicher, ebenso wie die Lage von wohnungslosen Menschen. Am stärksten ist in Zeiten von Schulschließungen und Homeschooling vielleicht ins öffentliche Bewusstsein gedrungen, unter welchen Umständen in unserem reichen Land viel zu viele Kinder aufwachsen, weil ihre Familien unterhalb der Grenze der absoluten Armut leben, sich regelmäßige vollwertige Mahlzeiten und eine ausreichende Beheizung ihrer Wohnung nicht leisten können. Jesaja überbringt im letzten Teil seines Liedes dann ganz ungeschminkt die Botschaft, dass Gott mit seinem Volk gebrochen hat, weil das Volk es nicht schafft, dass die Gaben, die Gott ihm anvertraut hat, allen zugutekommen, weil es nicht gelingt, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und in seinen Worten klingt auch eine Mahnung an uns Heutige an. Bei Jesaja, liebe Schwestern und Brüder, klingt das Ende vom Lied im wahrsten Sinne des Wortes trostlos. Es gibt keine sanften Töne, keine Milde, keine Möglichkeit der Umkehr, nur den Abbruch der Beziehung, finito l'amore, das Ende der Liebe. Gott sei Dank, liebe Schwestern und Brüder, wissen wir heute, dass Gott seine Geschichte mit den Menschen dennoch fortgesetzt hat. Nach der Leidenszeit im babylonischen Exil kam die Rückkehr in die Heimat, ein Neubeginn. Und lange danach hat Gott uns Menschen seine Liebe auf eine unüberbietbare Weise gezeigt. Er hat sie sichtbar gemacht in seinem Sohn Jesus Christus, der das Leben der Menschen geteilt hat bis hin zu tiefem Leid. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So beschreibt es das Wochenevangelium aus Johannes 3. Jesus ging zu denen, die an den gesellschaftlichen Rand gedrängt waren, machte ihr Leben hell und gab ihnen neue Hoffnung. Und das hat Folgen. Folgen für uns, die wir ihm nachfolgen wollen. Wir haben den klaren Auftrag, dabei mitzutun, dass Gottes Liebe in der Welt spürbar und sichtbar wird, indem wir für die eintreten, die Unterstützung brauchen. Und zwar, weil wir durch Christus wissen, dass wir selbst aus Gottes Liebe leben, dass er seine Liebe eben nicht endgültig abgebrochen hat, sondern dass sie bleibt. Ewig. Amen.